Heute Abend wird eins der Berliner Spitzenorchester in die neue Saison starten, das Deutsche Symphonieorchester Berlin, das DSO. Mit dabei ist dann natürlich auch der Orchesterdirektor des DSO, Thomas Schmidt-Ott. Das ist so ein richtiger Tausendsasser, gelernter Cellist, promovierter Kulturmanager. Auf hoher See war er auch lange unterwegs, hat Kultur- und Unterhaltungsprogramme für Kreuzfahrtreisen entwickelt. Jetzt hat er angekündigt, dass er das Deutsche Symphonieorchester am Ende dieser Saison wieder verlassen wird. Da haben wir ja einiges zu besprechen. Guten Tag, Herr Schmidt-Ott, grüße Sie.
Ich grüße Sie und freue mich sehr, heute Morgen hier sein zu dürfen.
Verraten Sie uns doch vor allem anderen erstmal, das DSO hat ja auch einen Chefdirigenten, Robin Ticciati, also da einen Chef. Was macht da eigentlich dann der Orchesterdirektor?
Der Chefdirigent hat die künstlerische Vision, die musikalische Leitung und letztlich formt er das Profil des Orchesters mit seinen Konzerten. Und der Orchesterdirektor, der ist sozusagen sein erster Butler, der sorgt dafür, dass das alles umgesetzt wird und gibt hier und da manchmal Tipps, wie man vielleicht das operative Geschäft, wie man so schön im Management sagt, ein bisschen verbessern kann.
Und jetzt ist das ja mit Ihnen und dem DSO so eine On-Off-Beziehung. Ja, Sie waren schon mal Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre, 4 Jahre lang dort Orchesterdirektor. Dann sind Sie gegangen, 2020 sind Sie wiedergekommen. Jetzt gehen Sie wieder. Warum dieses Mal?
Dieses Mal, weil mir der Berliner Veranstalter Peter Schwenko hat das eigentlich ganz gut auf den Punkt gebracht. Er hat mir vor kurzem gesagt, mit 60 kann man nochmal 10 Jahre Gas geben im Leben und nochmal was auf die Beine stellen. Mit 70 genießt man das dann, was man dann gemacht hat, bis man 80 ist. Und mit 80 fängt man dann an, hinweg zu dämmern. Und ich habe gedacht, ich gebe jetzt nochmal Gas.
Sie sind jetzt so um die 60 rum.
Und ich werde 2025 60 Jahre alt und dann dachte ich, okay, dann sind nochmal 10 Jahre richtig Gas in einem anderen Kapitel des Lebens sozusagen notwendig.
Und würden Sie uns verraten, wo Sie dann Gas geben?
Das ist noch nicht schlussverhandelt und das bringt Unglück.
Ja, okay. Sie sind ja 2020 angetreten, also ist ja bekannt, Corona-Zeit und so weiter. Erst als so eine Art Krisenmanager und strategischer Berater, wenn ich das richtig verstanden habe. Also in einer sehr schwierigen Zeit, auch für viele Orchester, auch für das DSO. Was hat Sie damals eigentlich dazu gebracht, zurückzukehren auf diesen Posten?
Da kommen zwei Themen mit rein. Sie hatten ja erzählt, dass ich 15 Jahre lang Programmchef bei TUI Cruises, wenn ich das sagen darf, hier auf dem Sender, war, also eine Schiffsflotte mit gestartupt habe. Und 2020, zu der Zeit, als die erste Corona-Welle rollte, da sah diese Branche sehr, sehr traurig aus. Und ich hatte auch das Gefühl, nach 15 Jahren war gut. Und deshalb ging ich damals raus aus TUI Cruises und lustigerweise klopfte fast am selben Tag das DSO an und sagte, wir haben auch ein Corona-Problem, kannst du nicht helfen? Und das war ein spannender Moment und das DSO war mir schon mein ganzes Leben lang immer ein Herzensanliegen, eine große Freude, ein großes Glück. Insofern war ich froh, sozusagen in ein altes Bett oder gemachtes Bett zurückzukehren, aber es dann nochmal neu zu beziehen.
Und haben Sie da aus dem Kreuzfahrtgeschäft, aus Ihren Erfahrungen dort, das war ja dann auch eine ganz schön lange Zeit, was mitgenommen, was Ihnen wiederum bei der Arbeit als Orchesterdirektor geholfen hat?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also die Tatsache, dass wir fingen ja als One-Ship-Company an. Die Flotte heißt Mein Schiff und wir hatten ein Schiff und dachten immer, es würde ein Schiff bleiben. Und es wurden dann, als ich ging, waren wir 7 Schiffe und hatten ca. 20.000 Betten zu bespielen. Und da richtet man sich in einer ganz anderen Form an den Kunden. Und dieses Kundendenken habe ich sozusagen als Publikumsdenken zum DSO mitgebracht. Und für mich galt von Anfang an das Motto Standing Room Only, kommt aus dem Amerikanischen, heißt nur noch Stehplätze. Das heißt, es ging mir darum, dass wir das DSO alle Konzerte möglichst ausverkaufen.
Und wie haben Sie das dann gemacht? Also was waren dann von diesem Publikumsdenken, was Sie jetzt als Begriff genannt haben? Was waren die Konsequenzen für die Arbeit mit dem DSO?
eine intensivere Kommunikations- und Marketingpolitik zusammen mit meinem großartigen Team. Eine sehr klare, jetzt kommen wir so in das strategische Denken, Produktdiversifikation, Marktentwicklung, Marktdurchdringung, Markterweiterung. Wir sind in neue Zielgruppen vorgestoßen. Wir sind in die Kieze gegangen. Wir haben mehr Interaktion mit dem Publikum gemacht. Wir haben den Symphonic Mob zu einer Marke gemacht, die wir weltweit verkaufen mittlerweile. Also letztlich um das künstlerische Produkt von Robin Ticciati und dem Orchester herum eine möglichst breite Palette an Verkaufsoptimierungen.
Neue Zielgruppen wollen ja möglichst alle klassischen Orchester gewinnen. Bei welchen Zielgruppen ist Ihnen das denn gelungen?
Ich würde sagen, wir haben in der Zusammenarbeit auch mit Radio 1 und den Schönen Tönen ein ganz neues Publikum für uns gewonnen. Also wir machen die Schönen Töne live nächste Woche übrigens, wieder in der Masurenallee hier im großen Sendesaal. Wenn man da ins Publikum geht, sieht man ganz andere Menschen, als wenn man in der Philharmonie in unsere Konzerte im Abonnement geht. Oder bei der Kunst der Unfuge, die wir im Kiez Steglitz machen, im Schlossparktheater, zusammen mit tollen Comedians von Thorsten Sträter über Matthias Richling bis Horst Evers oder Dieter Hallervorden. Auch da sind ganz andere Gäste und andere Menschen im Publikum als in unseren klassischen Konzerten.
Kunst der Unfuge, also da treiben Sie Unfug, wenn der Titel der Veranstaltung stimmt.
Da verbinden wir Klassik mit Comedy, mit Kabarett, mit Satire und haben immer einen Host, wie man so schön sagt heute, also einen Gastgeber, und das ist immer ein Comedian.
Mhm. Jetzt schauen wir mal auf die kommende Spielzeit. Heute wird sie eröffnet mit dem ersten Konzert. Was ragt da heraus? Was sind so Schwerpunkte der neuen DSO-Spielzeit?
Also drei Herzensprojekte meinerseits sind drei große Abende. Der erste Abend wird sein im November, wo wir ein Oratorium spielen von dem amerikanischen Filmmusikkomponisten Aaron Zickman, heißt Emigré, und befasst sich mit einem sehr unbekannten Thema, nämlich der jüdischen Emigration aus Europa nach Shanghai Ende der 30er Jahre. Dramatische, schöne, zu Herzen gehende Liebesgeschichte und ein Monument gegen Rassismus und Antisemitismus. Dann ein sehr schönes Crossover zusammen mit der NDR Big Band, die wir einladen und einmal in Berlin spielen und einmal in Hamburg in der Elbphilharmonie. Letzteres schon ausverkauft. In Berlin werden wir auch sicher voll werden, wo wir Jazz und Klassik miteinander verbinden. Und dann ein ganz toller Abend im Juni nächsten Jahres, wo wir von Yuri Kane die Passion of Ottavio Cato aufführen. Ottavio Cato war ein Bürgerrechtsaktivist, der 1871 auf offener Straße erschossen wurde. Das ist ein Werk auch wieder gegen den Rassismus, und letztlich steht die ganze Saison im Thema Orchester für die Demokratie. Und das ist unser Anliegen, das ist unsere Botschaft an das Berliner Publikum, und ich hoffe, dass sie gut ankommt.
Das klingt nach einer sehr spannenden Saison für das DSO, wobei Sie da auch noch ein Problem bewältigen müssen, denn der Chefdirigent Robin Ticciati geht ja auch weg, ne? Ende dieses Jahres. Dann muss eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger her, den es noch nicht gibt, soweit ich weiß. Was muss der oder die denn mitbringen zum DSO?
Oh, viel.
Das ist klar, aber
ein Orchestermusiker sagte mir mal vor ein paar Monaten, wir merken immer nach 20 bis 30 Sekunden, ob ein Dirigent, der zum ersten Mal bei uns ist, ein brillanter Dirigent ist oder eine Dirigentin. Das heißt, die Qualität eines solchen Menschen muss wirklich in der Top-Liga der Welt sich befinden oder sich aufhalten, muss ein guter Kommunikator im Umgang mit dem Orchester sein, muss ein guter Kenner der Branche sein, muss ein guter Programmmacher oder Dramaturg sein. Also im Prinzip die eierlegende Wollmilchsau im musikalisch-künstlerischen Sinne.
Das wird ja einfach, den oder die zu finden. Dann schauen wir erstmal jetzt konkret auf den heutigen Abend. Heute Abend, wie gesagt, startet das DSO in der Philharmonie in die neue Saison. Was wird das für ein Konzert heute Abend werden? Was haben Sie da geplant?
Das wird ein spannendes Konzert sein. Wir sind mit einem Dirigenten unterwegs, der heißt Kazuki Yamada, ein Japaner, der in Birmingham Chef ist, im Orchester dort. Und bei uns vor 3 Monaten zu Gast war und ein fulminantes Konzert hingelegt hat. Der bringt mit von Tanja Leon ein Stück Acanha für Kammerorchester. Acanha steht im Kubanischen für einen Baum, und zwar für den stärksten Baum, sozusagen den Chuck Norris der Bäume, der das Gegenteil des Gänseblümchens ist. Also ein kräftiges Stück wird es sein. Dann spielen wir von Ravel die Cinq Mélodies Populaires Grec, also griechische Volkslieder. Wenn man ganz genau hinhört, hört man da sogar Anklänge an den Song Hit Me Baby One More Time von Britney Spears. Also offensichtlich hat sie bei ihm abgeschrieben. Dann kommt von Gustav Mahler die Lieder eines fahrenden Gesellen mit Julian Brégardien. Mahler schrieb dieses Lied im Liebeskummer. Es sind also nicht nur fahrende Gesellenlieder, sondern es ist auch die Bewältigung des Liebeskummers eines großen Komponisten. Und nach der Pause dann Charles Ives' Three Places in New England und danach Copland's Suite, Appalachian Suite, so nennt sie sich, ein Ballett, das insofern spannend ist, weil er beschreibt in Tönen die Appalachen oder Appalachen und war aber nie als Komponist oder nie als Mensch überhaupt da gewesen. Also ein Fantasiegemälde über die Natur.
Das ist das Konzert heute Abend. Das ist ein besonderes Konzert, weil damit die Saison eröffnet wird. Es ist aber auch noch in anderer Hinsicht ein besonderes Konzert, denn damit werden auch 30 Jahre ROC gefeiert. Das steht für den Ensembleverbund Rundfunk, Orchester und Chöre, wichtiger Verbund in Berlin. Was bedeutet das für Sie, dieses Ensemble, dieses Zusammenwirken mit anderen fürs DSO?
Also ich glaube, heute Abend ist 30-jähriges Bestehen dieser GmbH, und es ist die GmbH, die über die letzten 30 Jahre die Existenz dieser wunderbaren Klangkörper, angefangen beim DSO, RSB, Rundfunkchor, Andreas Kammerchor, gerettet bzw. finanziert hat. Die macht alles möglich, was wir an Kultur in Berlin leisten können, und wir sind damit einer der größten Kulturunternehmer oder Konzert- oder Klassikunternehmer europaweit. 30 Jahre heißt letztlich buntes, vielfältiges, kreatives Musikleben, dank dem RBB, dank dem Deutschlandradio, dem Bund und dem Land Berlin.
Das sind die Beitragen zu den Finanzen für das ROC, und aus diesem Anlass 30 Jahre wird auch Berlins regierender Bürgermeister heute Abend eine Rede halten.
Eine Rede halten, und ich habe ihn gerade vor 2 Tagen noch auf dem Hoffest gesehen, im Roten Rathaus, und freue mich, dass er schon wieder zu Gast ist bei uns.
Heute Abend startet die neue Saison des Deutschen Symphonieorchesters Berlin. Wie gesagt, auch die Feier für 30 Jahre ROC, Verbund der Rundfunkorchester und Chöre. Karten dafür gibt es noch für das Konzert in der Philharmonie. Und wir haben jetzt auch ein paar Karten. Wenn Sie die haben mögen, dann rufen Sie uns an unter 030 30 20 00 40. Unsere Nummer hier 030 30 20 00 40. Karten für das DSO-Konzert heute Abend in der Berliner Philharmonie. Mit dabei sein wird noch für diese Saison der Orchesterdirektor Thomas Schmidt-Ott. Haben Sie vielen Dank für den Besuch.
Ich danke, dass ich hier sein durfte.